ist natürlich auch eine gesellschaftliche Aufgabe, dass man halt einfach Hygiene zu einer Norm werden lässt.
Zudem hat sich, glaube ich, auch die Sensibilität verändert, wie die Leute mit Hygiene und Hygienemaßnahmen im Allgemeinen umgehen.
Das heißt ja, dass sie die eigenen Hautzellen natürlich schützen. Jeder muss sich darüber bewusst sein, was er da gerade tut und ob er vielleicht andere Leute damit gefährden kann.
Tonspur Wissen. Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.
Ich bin Ursula Weidenfeld. Die Corona-Pandemie hat unser Leben verändert, aber wie genau eigentlich? Dazu frage ich hier im Podcast Wissenschaftler, die Einblick in ihren Fachbereich geben und mit mir in die Zukunft blicken, in eine Zukunft mit Corona. Heute rede ich mit den Plasmaforschern Jörn Winter und Ansgar Schmidt-Bleker vom Leibniz-Institut für Plasmaforschung und Technologie über eins der wichtigsten Themen der näheren Zukunft, über die Hygiene. Herr Winter, in allen Debatten, die wir über die Lockerung der Corona-Beschränkungen führen, spielt Hygiene eine ganz große Rolle. Worauf müssen wir uns denn in Zukunft einstellen, wenn es ums Händewaschen, ums Desinfizieren, ums Masketragen geht? Wie wird das Leben sich verändern?
Wir merken das ja jetzt schon alle an unserem eigenen Leib, wenn wir einkaufen gehen, die Maske tragen. Da hat sich sicher auch schon die eigene Einstellung dazu deutlich verändert. Ich weiß noch, bei mir selbst hätte ich, sag ich mal, vor einem halben Jahr mir nicht vorstellen können, dass ich in einem Einkaufsmarkt bin und umgeben bin von Menschen, die eine Maske tragen. Das ist das eine, das heißt die Wahrnehmung und auch die Akzeptanz der Leute, wie sozusagen in dieser Corona-Krise umgegangen wird, die hat sich meiner Einschätzung nach sehr stark verändert. Zudem hat sich, glaube ich, auch die Sensibilität verändert, wie die Leute mit Hygiene und Hygienemaßnahmen im Allgemeinen umgehen. Und das ist, denke ich, auch eine ganz gute Sache, auch für zukünftige Pandemien, die uns ja wahrscheinlich nicht erspart bleiben. Dahingehend, denke ich, ist es gut, wenn wir dort mehr Desinfektionsmittel zur Verfügung haben und eben zusammen mit einer größeren Sensibilität mehr und mehr uns solchen Krankheiten entgegenstellen können.
Gucken wir nochmal auf die Haltung zu Hygiene, zu Desinfektion. Wird sich das denn, Herr Schmidt-Bleker, dauerhaft verändern? Also werden wir das sozusagen in Zukunft immer so machen, dass wir uns ständig die Hände waschen, dass wir immer gucken, dass der Abstand groß genug ist? Oder ist das etwas, was eben am Ende einer solchen Pandemie, wenn es einen Impfstoff gibt, am Ende auch wieder verschwindet?
Ja, grundsätzlich denke ich schon, dass wir da jetzt alle für dieses Thema mehr sensibilisiert sind und dass da auch sicherlich was von übrig bleiben wird. Also ich glaube, wenn jetzt in Zukunft das so ist, dass mal jemand in der Bahn sich die Hände desinfiziert oder meinetwegen auch eine Maske trägt, auch wenn wir vielleicht so eine ganz akute Situation gerade nicht haben. Es wäre vor 2 Monaten vielleicht so gewesen, dass man dann vielleicht noch schief angeguckt wird. Mittlerweile ist das quasi Pflicht, das so zu machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass sich das auch so hält. Also, dass sich diese üblichen Hygienemaßnahmen, die man aus anderen Ländern, zum Beispiel im asiatischen Bereich, wo das dann relativ normal schon ist, dass auch sowas vielleicht hier eher zur Normalität werden kann.
In Europa ist es ja und gerade in Deutschland ist es ja so, dass wir das bisher nicht getan haben. Und dass wir das nicht getan haben, sieht man ja auch an zum Beispiel den Schulen, in denen es in manchen Klassenräumen kein Waschbecken gibt. Man sieht es jetzt, wenn man sich anschaut, wie mit hausgemachten Lösungen hantiert wird, wie Desinfektionsfläschchen rumgereicht werden, wie in Unternehmen und auch in Verwaltungen ja nicht überall ausreichend Gelegenheit besteht, sich die Hände zu waschen oder zu desinfizieren. Kann das so bleiben oder brauchen wir so eine Art neue Hygieneinfrastruktur?
Diese Infrastruktur, die werden wir auf jeden Fall brauchen. Also sowas, was ist natürlich auch eine gesellschaftliche Aufgabe, dass man halt einfach Hygiene zu einer Norm werden lässt. Und Hygiene heißt ja nicht unbedingt, dass ich mir ständig die Hände desinfiziere, sondern dass ich einfach das Bewusstsein dafür habe, was das eigentlich bedeutet. Also zu welchen Zeitpunkten muss ich mir beispielsweise die Hände waschen? Wann ist das eben angebracht? Und das ist sicherlich was, da werden strukturelle Voraussetzungen geschaffen werden müssen. Also das heißt zum Beispiel, dass in Schulen, dass einfach die Voraussetzungen dafür da sind, dass überall Seife da ist, dass vielleicht auch Desinfektionsmittel da ist. Ein wichtiger Punkt ist dann halt aber auch einfach, Hygiene ist ja vor allen Dingen auch eine Erziehungssache letztendlich. Ja? Also jeder muss sich darüber bewusst sein, was er da gerade tut und ob er vielleicht andere Leute damit gefährden kann oder auch sich selbst damit gefährden kann.
Und das würde aber heißen, dass man in dem Moment, wo man eine Verwaltung betritt, wo man das Haus betritt, wo man eine Bahn verlässt, sich regelmäßig die Hände waschen würde oder desinfizieren würde in Zukunft?
Da gehe ich tatsächlich von aus, da das auch wohl die Erwartungshaltung der Menschen sein wird zukünftig. Wenn wir an Besuche in Einkaufszentren denken, wenn wir an Besuche in öffentlichen Einrichtungen denken, dann gibt es teilweise schon jetzt die Erwartungshaltung der Besucher, dass dort für die ausreichende Hygiene gesorgt werden muss. Und wie ich finde, auch zu Recht, denn solche öffentlichen Orte sind natürlich ein Umschlagsplatz für Keime aller möglichen Art. Und dort ist sicher sehr gut, wenn es dort vernünftige Lösungen gibt und die Menschen diese dann auch nutzen können.
Wir reden ja nicht umsonst mit Ihnen, sondern wir reden auch deshalb mit Ihnen, weil Sie an Ihrem Institut ein ziemlich einfaches und preiswertes Verfahren entwickelt haben, wo sich in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen die Hände desinfizieren können. Wie funktioniert dieses Verfahren?
Das funktioniert so, dass wir dort zwei Ausgangsflüssigkeiten haben, die dann vor Ort, also wenn das Desinfektionsmittel gebraucht wird, zusammengegeben werden und diese dann einen hochwirksamen Wirkstoff bilden. Und dieser Wirkstoff, der ist ganz interessant, der ist nur sehr, sehr kurzlebig. Das heißt, der lebt nur circa eine Sekunde lang. Das heißt, damit Sie ausreichend Zeit haben für die Desinfektion, müssen eben diese Ausgangsstoffe diesen Wirkstoff kontinuierlich nacherzeugen. So wie Sie keine Ausgangsstoffe mehr nachliefern, wird der Wirkstoff auch nicht mehr gebildet und ist dann eben auch nicht mehr vorhanden.
Also das heißt, Sie haben zwei Wirkstoffe, von denen Sie uns jetzt nicht genau sagen, was das ist, weil das eben Ihr Verfahren ist, was noch nicht patentiert ist. Aber Sie haben zwei Wirkstoffe, die werden im Moment, wo sie gebraucht werden, zusammengemischt. Wenn die aber doch nur eine Sekunde wirksam sind, wie kann ich mir denn dann die Hände desinfizieren? In einer Sekunde gelingt es ja nicht.
Genau, das ist aber so, dass die Ausgangsstoffe, die Sie dazugeben, die haben so eine Konzentration, dass die ausreichen, um den Wirkstoff ständig nachzuproduzieren. Und zwar kann man das je nach Verfahren, wo man das einsetzen möchte, kann man eben diese Zeit auswählen und einstellen. Zum Beispiel bei der Händedesinfektion ist das jetzt so, dass wir dort eine Wirksamkeitsdauer von, sage ich mal, 30 Sekunden bis einer Minute haben. Das heißt, für eine Händedesinfektion völlig ausreichend.
Und wie muss ich mir das vorstellen? Wird es dann irgendwie an jeder Schule so eine Art Brunnen geben, wo dieses von Ihnen erzeugte Mittel oder die beiden Wirkstoffe sich permanent neu zusammenmischen und wo man sich dann die Hände desinfiziert? Oder wie geht das?
Ja, unser System, was wir jetzt eigentlich entwickelt haben, das funktioniert im Grunde so, dass wir eine Zentralstation haben, die ist im Grunde so groß wie so ein kleinerer Kühlschrank oder eine Waschmaschine von der Größe, so kann man sich das vorstellen. Was wir damit machen können, ist, dass wir damit eben lokal Desinfektionsmittel produzieren können.
Das wäre dann so eine Art riesiges Waschbecken, unter dem diese Waschmaschine in Anführungszeichen steht, die diesen Wirkstoff produziert und wo sich dann wie viele Menschen gleichzeitig die Hände desinfizieren können?
Das ist tatsächlich fast beliebig skalierbar. Wir müssen da zwei Sachen unterscheiden. Wir haben einmal quasi diesen Generator, der dieses Desinfektionsmittel herstellen kann. Das funktioniert im Grunde so, dass wir das aus mehreren Konzentraten vor Ort produzieren können mit dieser Maschine. Und dann haben wir die Möglichkeit, dieses Mittel dann an andere Spender weiter zu verbreiten über Leitungen. Und dann können wir da im Prinzip beliebig viele Stationen mit ausstatten.
Und das würde sich zum Beispiel für Bahnhöfe, für Schulen, für große Verwaltungen auch eignen?
Genau, also überall, wo Sie große Mengen an Desinfektionsmittel bereitstellen wollen, dafür ist es eigentlich wirklich optimiert.
Das ist ja normalerweise wahnsinnig teuer, Desinfektionsmittel. Das merken ja im Moment auch alle, weil da eben Alkohol drin ist, weil es gemischt werden muss, weil es stabil bleiben muss, die Lösungen. Wie teuer ist denn Ihres?
Letztendlich läuft es bei uns darauf hinaus, dass der Literpreis so etwa bei 10 Cent liegen wird.
Wie viel Liter braucht man, um so eine Schule zu desinfizieren?
Wenn wir davon ausgehen, dass wir vielleicht 1000 Kontakte pro Tag haben, dann würde das im Grunde für 1000 Tage reichen, unser System, ohne dass wir das nachfüllen müssen. Also das Ganze funktioniert so, dass wir unseren Generator quasi mit Konzentraten beschicken. Üblicherweise jetzt momentan mit 60 Liter Konzentrat. Und damit können wir dann 3000 Liter Desinfektionsmittel herstellen. Und das reicht dann für 1 Million Händedesinfektionen im Endeffekt.
Wenn wir auf der anderen Seite ja schon darüber gesprochen haben, dass Hygiene in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren eine viel größere Rolle spielen wird, warum sehen wir Ihren Apparat noch nicht in der Öffentlichkeit?
Ja, das ist das Problem, dass wir einfach für diesen neuen Wirkstoff, den wir bei diesem Prozess erzeugen, noch keine Zulassung haben. Also das Ganze muss als Biozidwirkstoff erstmal zugelassen werden und erst dann können wir auch auf Grundlage einer solchen Wirkstoffzulassung Produkte in den Markt bringen. Und das ist ein sehr länglicher Prozess, der momentan noch zusätzlich dadurch erschwert wird, dass die zuständigen Behörden einfach ziemlich überlastet sind aufgrund gewisser gesetzlicher Neuerungen, die es gab in den letzten Jahren, die jetzt umzusetzen sind und leider jetzt auch noch zusätzlich durch den Brexit.
Jetzt würde man ja denken, dass Brexit hin oder Brexit her Corona so dramatisch ist, dass man in solchen Situationen Zulassungsverfahren auch beschleunigt. Ist das falsch gedacht?
Na, grundsätzlich nicht. Es gibt ja durch die entsprechende Zulassungsstelle gibt es ja schon eine Vielzahl von Ausnahmegenehmigungen. Man muss da, glaube ich, aber auch die zulassende Stelle in gewisser Weise in Schutz nehmen, denn die hat ja eine ganz wichtige Funktion, nämlich neue Wirkstoffe auf Herz und Nieren zu prüfen. Denn sie müssen ja gewährleisten, dass neue Wirkstoffe in keinster Weise den Anwender schädigen, nicht die Umwelt schädigen, aber trotzdem wirksam sind. Wir sind sehr, sehr guter Dinge, dass unser Wirkstoff das alles erfüllt. Letztendlich liegt das Problem aktuell in der Kapazität dieser Zulassungsstellen. Und dort ist sicher ein Appell an die Politik gefragt, dass dort, um eben solche neuen Verfahren auch zulassen zu können, um kleinen Firmen eben auch eine gewisse Chance am Markt einzuräumen, dass dort tatsächlich höhere Kapazitäten in solchen Zulassungsstellen geschaffen werden.
Und der Brexit spielt deshalb eine Rolle, weil eine der ganz großen Zulassungsstellen der Europäischen Union bisher in Großbritannien saß und das jetzt natürlich mit dem Ausscheiden Großbritanniens aus der Europäischen Union nicht mehr so einfach ist. Insgesamt kann man aber sagen, werden wir in Zukunft doch jede Menge neuer Verfahren brauchen, auch Verfahren brauchen, die für Hunderte oder Tausende Menschen möglichst gleichzeitig funktionieren, weil es geht ja nicht nur um Corona, wenn wir darüber reden, oder?
Genau. Wir haben natürlich aktuell die Corona-Pandemie, die uns alle beschäftigt, aber da dürfen wir natürlich nicht die anderen Probleme vergessen, die uns vor der Corona-Krise und auch nach der Corona-Krise beschäftigen und weiter beschäftigen werden. Und insbesondere sind dort die nosokomialen Infektionen zu nennen. Das sind die Krankenhauskeime, das kennt man vielleicht landläufig als MRSA, diese Staphylokokken, die dort eine Rolle spielen, aber eben nicht nur die. Es gibt zum Beispiel auch gefährliche Sporen. Sporen sind eine Überdauerungsform von Bakterien. Das heißt, die Bakterien, die verkapseln sich, wenn sie in einer unwirtlichen Umgebung sind, um eben so lange abzuwarten, bis die Lebensbedingungen für sie wieder besser sind.
Und das Abwarten kann ganz schön lange dauern.
Ja, das kann bis zu 5 Monate dauern oder zumindest können manche Sporen so lange auf Oberflächen überleben. Und das Problem mit dieser Art Sporen ist, dass die meisten Desinfektionsmittel, die wir nutzen, auf alkoholischer Basis sind und alkoholische Desinfektionsmittel diesen Sporen nichts anhaben können.
Und welche Desinfektionsmittel können diesen Sporen, die ja auch gefährlicher werden tendenziell in Zukunft, welche Desinfektionsmittel können denen Paroli bieten?
Es gibt da ein paar Desinfektionsmittel, die das können. Allerdings sind die für die Händedesinfektion relativ ungeeignet. Das heißt, auf Oberflächen, also auf unbelebten Oberflächen gibt es schon einige, die das können. Aber die haben dann auch Nachteile. Zum Beispiel dauert es relativ lange, bis so eine Inaktivierung, also eine Abtötung der Sporen erfolgt. Oder sie haben das Problem, dass sie eher korrosiv wirken und solche Mittel wollen sie natürlich nicht auf den Händen haben.
Das heißt, dass die Dinge zersetzt werden oder rosten.
Oder eben Hautreizung auftreten.
Also vielleicht dazu noch, es ist normalerweise wirklich ein völliger Widerspruch, dass sie halt ein Mittel haben, was so unglaublich stark wirkt auf der einen Seite. Und das heißt natürlich, dass es unheimlich gut darin ist, Sachen abzutöten. Auf der anderen Seite aber eben hautfreundlich ist. Das heißt ja, dass sie die eigenen Hautzellen natürlich schützen müssen.
Und wie sorgt man dafür? Wie kann das sein? Also das beschäftigt ja auch viele Menschen in der aktuellen Situation, dass sie sagen, wenn ich mir 20 Mal am Tag die Hände waschen muss und sie 30 Mal am Tag desinfizieren soll, dann greift es ja eben diese äußeren Hautschichten ebenfalls an, auch wenn das noch vergleichsweise milde Mittel sind.
Genau. Also das schaffen wir im Grunde durch dieses Zwei-Komponenten-System. Und bedienen uns da im Prinzip zwei kleinen Tricks. Der eine, den hatten wir schon erwähnt, ist eben, dass wir das eigentliche Desinfektionsmittel ja erst auf der Haut quasi erzeugen und der eigentliche Wirkstoff sehr kurzlebig ist. Das heißt, wenn der erzeugt wird auf der Haut, hat er einfach keine Möglichkeit, in die tieferen Hautschichten einzudringen. Und da muss ich vielleicht noch zu sagen, ist es so, dass diese äußerste Hautschicht, die wir haben, die besteht eben nur aus abgestorbenen, toten Zellen. Also die Haut, die wächst immer so von innen nach außen. Innen sind die lebendigen Zellen und außen ist quasi die äußerste Schutzschicht, die besteht aus toten Zellen. Also das heißt, was wir nicht wollen, ist, dass das Mittel tief eindringen kann. Das kann es erstmal der Wirkstoff nicht, weil er eben einfach nicht so lange wirkt. Die andere Sache, die natürlich passieren könnte, ist, dass die Ausgangsstoffe, die wir nutzen, also die beiden Komponenten, dass die in die tieferen Hautschichten eindringen. Da hilft uns glücklicherweise der natürliche Säureschutzmantel der Haut mit. Denn es ist so, dass unser Mittel, unser Desinfektionswirkstoff, der kann tatsächlich nur in Bereichen gebildet werden, wo wir ein saures Milieu haben. Das heißt, zum Beispiel auf der Haut, dort, wo eben dieser Säureschutzmantel aktiv ist.
Vielleicht als letzten Punkt. Wir haben ja jetzt gerade in der Corona-Pandemie gesehen, dass Krankenhäuser und Pflegeheime, also eigentlich ja Institutionen, die sich mit Hygiene ganz prima auskennen und ja auch Hygienevorschriften und Hygienebeauftragte haben, dass die selbst zum Zentrum des Ausbruchsgeschehens geworden sind. Welche Rolle muss denn Hygiene in den Krankenhäusern und vielleicht den Pflegeheimen, den Altersresidenzen der Zukunft spielen?
Ja, ich glaube, die Hygiene in Krankenhäusern spielt seit jeher eine sehr große Rolle. Und ich würde das Gleiche mal für Altenheime behaupten. In Kliniken, dort gibt es Hygienefachkräfte. Ich denke, dass die Anforderung an die Hygiene, und zwar für jeden einzelnen Mitarbeiter, werden weiter zunehmen, die werden definitiv nicht abnehmen. Aber ich glaube, dass das geschulte Personal dort sehr gut mit diesen neuen Hygieneanforderungen oder auch mit erhöhten Hygieneanforderungen umgehen kann.
Ja, vielen Dank, Herr Schmidt-Blicker und Herr Winter.
Ein Podcast von t-online.de und der Leibniz-Gemeinschaft.